Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Blau-Schwarz Berlin, Folge 67. Ein Teil von uns ist in der Stabi.
Hallo.
Ludwig, willst du kurz was zur Stabi sagen, bitte?
Ja, ich bin hier in der Stabi unter den Linden und hinter mir seht ihr, und jetzt ratet mal, was für eine Sorte Baum das ist.
Hm? Eine Ulme.
Ja, genau. Keine Buche. Ja, genau. Für dich ist es, glaube ich, besser, wenn du zu Hause bist heute. Willst du sagen, warum du zu Hause bist?
Ja, für dich ist es ja auch besser, wenn ich zu Hause bin, weil ich mich auf der Buchmesse Corona angesteckt habe. Aber macht euch keine Sorgen, es geht mir seit heute schon wieder ganz ordentlich. Aber natürlich ist ich fein und brav und ich bin ganz dankbar, dass diese Möglichkeit besteht, dass wir trotzdem Podcast aufnehmen. Mhm. Ehrlich gesagt, weil ich auch nicht wüsste, wohin ich ihn sonst schieben sollte. Die nächsten Wochen sind wahnsinnig wild.
Busy Maria. Ey, ja. Übrigens, in der Stabi ist in den nächsten Wochen auch ziemlich wild. Soll ich mal sagen, was da so alles stattfindet?
Unbedingt.
Ich habe hier so einen Spickzettel, den lese ich jetzt. Und zwar am 31. Oktober um 19 Uhr ist hier in der Staatsbibliothek unter den Linden, findet um 19 Uhr eine Veranstaltung statt, die heißt Wessen Amerika? Whiteness in Politik und Kultur der USA. Und da spricht Alexandra Hartmann. Das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Paderborn über Whiteness in Politik und Kultur der USA, also so kurz vor den Wahlen, noch mal eine sehr interessante Veranstaltung. Und noch etwas Interessantes, in dem anderen Gebäude der Stabi, in der Potsdamer Straße, findet eine Ausstellungseröffnung statt, und zwar zu traditioneller türkisch-islamischer Kalligrafie. Auch sehr schön. Die geht dann auch eine ganze Weile. Also die kann man an dem Tag ganz neu angucken oder in den Wochen danach auch noch.
Kann ich das ja vielleicht auch noch schaffen, die zu sehen. Ja. Das lässt viel Grund zur Hoffnung.
Genau.
Genau,
so viel Werbeblock jetzt für die Stadt.
Und genau, im Herzen sitzt jetzt bei dir. Und da hast du jetzt nämlich auch einen wunderschönen Raum und einen wunderschönen Ausblick. Und wie ihr alle gerade schon bestätigt habt, ist der Ton und Bild sind super und es halt auch nichts. Wir freuen uns. Anstoßen können wir leider auch wieder nicht.
Nächstes Mal dann vielleicht.
Ja, ich trinke jetzt auf jeden Fall Tee. Prost auf dich, mein Lieber, auf die Literatur.
Prost das.
Und auf Folge 67. Mhm. Du musst du Wasser trinken?
Ja, ich trinke ja nicht ohne dich.
Danke, deine Loyalität kennt keine.
Ja, es macht doch ohne dich einfach keinen Spaß, Maria. Das kannst du jetzt wirklich mal so sagen.
Ja, in Gedanken bin ich ganz nah bei dir und freue mich darauf zu hören, was du für Lyrik mitgebracht hast.
Ich wollte dich ja noch fragen, ob du auch was Schönes auf der Messe erlebt hast, außer eine Covid-Infektion. Ach. Hast du so ein Messe-Highlight oder irgendwas, wo du gesagt hast, wow, das war besonders schön dieses Jahr?
Ja, hatte ich. Gut, dass du fragst. Vielen Dank. Und zwar habe ich, was ich unter anderem total berührend, ich habe gerade so rote Bäckchen bekommen, als ich daran gedacht habe. Deswegen muss ich dir das jetzt ein bisschen, aber es ist ja für einen Podcast gar nicht schlecht, kann sich das zuhörende Publikum das auch gut vorstellen. Ich war von Montag bis Freitag Abend auf der Messe und ich hatte irgendwann unter dieser Woche, ich war vielleicht am Donnerstag, einen ganz schönen Termin mit Tabea Steiner, der Autorin. Die hat nämlich im Jahr die Seilschaften betreut. Das sind so junge Schweizer Nachwuchsautorinnen. Mhm. Und die haben sich verschiedene Menschen rausgepickt aus der Branche, mit denen sie sprechen möchten. Und eine davon war ich. Und das war so ein typischer Termin, den ich so halb versemmelt habe, weil ich von dem Termin davor viel zu spät los bin. Und dann musste ich total hetzen und kam wirklich peinlich berührt, nachdem Tabea mir eine SMS schrieb, sie wartet in Halle so und so, wie wir das vereinbart hatten. Und ich hätte vor 10 Minuten da sein sollen. Aber dann waren das so ganz, ganz großartige, künftige Autorinnen zum Teil, die auch schon Theaterstücke veröffentlicht haben. Unfassbar fleißige, coole, kluge, tolle Frauen. Ich glaube, das war mein Highlight. Also, und dann haben wir uns so einen Raum gesucht, einfach so zwischen den Hallen irgendwo auf den Gängen und haben dann auf dem Boden gesessen und so eine Dreiviertelstunde über den Literaturbetrieb gesprochen und was vielleicht ganz hilfreich ist, wenn man gerade überlegt, große Romane zu veröffentlichen oder vielleicht sogar seinen zweiten Roman zu veröffentlichen. Eine davon hatte schon was veröffentlicht. Es war ganz, ganz berührend und ganz schön. Es war eine ganz schöne Energie.
Aber das waren mehrere AutorInnen oder waren das nur ihr beide?
Nee, das waren sechs oder sieben, genau. Und Tabea Steiner hat die sozusagen so als Head so geführt durch die Messe. Und das, ganz coole, tolle Frauen. Und ich freue mich auf alles, was sie schreiben werden. Ich will das alles lesen, denn das wahnsinnig krasse Themen auch. Also ich kann jetzt nicht darüber sprechen, aber es war so, ich habe gedacht, boah, da kommt Großes aus der Schweiz. Das kann ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Hattest du irgendwas ganz, ganz Tolles auf der Messe?
Also was mich sehr gefreut hat, dass es dieses Jahr nicht so einen großen Skandal gab wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das ja mit Adania Shipley und der 7. Oktober war kurz so da. Und ich fand, die Messe hat ja letztes Jahr auch kein gutes Bild von sich gemacht oder gegeben, dass sie so Adania Shipley ausgeladen haben. Und dieses Jahr war das so erstaunlich. Also diese ganzen Diskussionen um Clemens Meyer und auch ein bisschen Caroline Wahl, das war alles ein bisschen niedlich und so bunte Niveau. Und das fand ich ganz, ganz rührend, dass es halt auch mal nicht so diese extreme Weltpolitik so alles andere überschattet, sondern dass wir mal so über eher so kleinere Sachen reden konnten. Und was ich sehr schön fand, ich durfte Raphael Rett moderieren am Samstag. Der hat den Roman Adiku gerade geschrieben, ist bei Rowohlt in der Übersetzung von Patricia Klobusitki erschienen. Und das fand ich war ein wahnsinnig tolles Gespräch, weil ich diese Autorin sehr bewundere und die sehr, sehr klug ist und einen extrem tollen Roman geschrieben hat.
Kann ich da vielleicht ganz kurz noch ergänzen,
ja, bitte,
dass die Dankesrede, die Adania Shipley zum Literaturpreis gehalten hätte, ich glaube, die kann man jetzt bei der Berlin Review nachlesen. Dass diese Rede, die nie gehalten worden ist. Mhm. Und ich bin darauf geschossen, weil ich habe das gesehen bei Rasha Hayat in den Stories ganz vorhin erst. Also wenn ihr sozusagen da noch mal drauf schaut, dann ist da auch der Link zu dieser Rede. Das empfehle ich. Genau, ich habe mir das für einen Podcast aufgehoben. Aber die ist jetzt online und veröffentlicht. Und ich finde, das ist was man dringend tun muss.
Ja, guter Tipp.
Na, du hast angeleiert und jetzt kannst du Lyrik anleiern, Ludwig?
Jetzt leiere ich aber sowas von Lyrik an. Und zwar, ich würde gern über den Lyrikband Teilchen Zoos von Caroline Kallis sprechen. Der ist schon letztes Jahr im Schöffling Verlag erschienen, aber ich habe ihn jetzt erst sozusagen nicht entdeckt, aber jetzt schaffe ich es erst, darüber zu reden. Das liegt auch ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Caroline Kallis. Und nicht nur, weil sie eine tolle Lyrikerin ist, sondern weil sie auch wahnsinnig umtriebig im Literaturbetrieb unterwegs ist. Sie macht den Kapriolen-Podcast, wo sie immer AutorInnen einlädt und mit ihnen Fragen zu ihren Schreiben stellt und darüber spricht. Das macht sie wirklich toll. Also alle von euch, die den Kapriolen-Podcast noch nicht kennen, große Empfehlung. Sie macht die Literaturtage in Ladenburg, ist im Literaturhaus Stuttgart auch viel unterwegs und sie kuratiert auch die beiden Leseinseln der unabhängigen Verlage in Frankfurt und in Leipzig. Also diese Frau hat so viel Energie, es ist wirklich beeindruckend und sie kann toll schreiben. In Teilchen Zoo, das ist eigentlich so ein Langpoem, sowas, was das ganze Buch hindurchgeht. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht oder dir nicht komplett vorlesen, aber ich mache mal so 2-3 Auszüge und dann wird das vielleicht ein bisschen klarer, was sie da drin macht. Und zwar setzt sie diesen ganzen Band ein wie heißt denn das Zitat am
Motto?
Anfang? Ja, genau, ein Motto voraus und zwar von Lucrez. Das heißt, nimmt man kein Minimum an, so bestehen die kleinsten Körper noch aus unendlich vielen Teilen. Da die Hälfte der Hälfte wieder eine Hälfte hat und nichts dem Teilen ein Ende setzt. Welchen Unterschied gibt es dann zwischen den Größten und den Kleinsten? Keinen. Das hat Lucrez geschrieben, nicht Caroline Kallis. Ja, und zwar geht es in diesem ganzen Poem um die ganz allerkleinsten Teile in der Natur, die kleinsten Milben, Organismen bis zum großen Menschen und alles so dazwischen und wie sich das eigentlich auch alles miteinander zusammenhängt. Und jetzt lese ich mal einfach eins vor, damit wir das jetzt mal hören, wie das ungefähr klingt. Das ist das Poem Nummer 11. Wir sind Salben und Malben, sind Schieß und Lach und Samen. Durch die Salben kamen, sind protestantisch bis aufs Blut und schießen auf die Spatzen und baden in den Pfützen. Salbadern und wir schnaufen auf den Hauchen, glaub uns, sind streuende Gaben und Projektile, Stempel und legen die Malven auf falsche Gräber und horchen uns ab, sind krautig, bewimpert, sind Stängel und ständig, aber lassen die Leine vom Fruchtknoten, nehmen die Feuerwaffen und knoten die Frucht und spalten sie auf, sind Stängel, sind keine, und nehmen das Projektil aus der Brust und legen es zu den Blumen und kürzen uns um die Kugel, die Flugbahn, die Uzi. Das wird übrigens, das ist alles im Blocksatz geschrieben. Ja. Ist so ein Flattersatz, wie oft bei Lyrik. Deswegen ist das Lesen manchmal, das ist nochmal eine ganz eigene Art, Lyrik zu lesen. So. Und jetzt habe ich noch 2 ganz, ganz kurze. Die sind so kurz, da, wenn du angefangen hast zuzuhören, ist es schon fast wieder zu Ende.
Gut, dass du es sagst. Ich spitze die Ohren.
Der kleinste Nenner deines Albtraums und wir liegen unterm Kissen und essen an dir. Kleinen Milben. Okay, ich habe noch 2. Das ist noch kürzer. Und das zeigt auch sehr schön dieses Rein- und Rauszoomen, was sie immer in ihren Gedichten macht. Wir haben uns Räuberleitern aus Strick ans Sandkorn gehängt. Das war's schon.
Oh, Ich bin noch in diesem Bild. Ich muss das noch aufbauen vor mir. Da bist du fertig.
Ja, also so ganz, die ganz, ganz, also es geht auch, also es ist auch, sie hat es wie so mit Nature Writing und sowas auseinandergesetzt und den Blumen und alles, was so kreust und fleust und auch Zersetzungsprozesse, was wie Menschen entstehen, aber auch wie sie wieder zerfallen und Kreislauf der Natur und sowas. All das kommt darin vor, in einer sehr sprachspielerischen, sehr biologischen, es ist wie so eine Art lyrisches Herbarium vielleicht auch, kann man das nennen.
Das ist ein schönes Wort.
Genau, Teilchenzoo von Caroline Kallis im Schöffling Verlag erschien. Ein toller Nature Writing Lyrikband. War auch bei den Lyrikempfehlungen dieses oder letztes Jahr dabei.
Die sind immer sehr, sehr klug.
Ja, kannst du irgendwo hinstellen.
Ja, ne? Und jetzt ist es auch leider nicht so klug. Du kannst jetzt leider gar nicht sehen, was ich hochhalte. Kannst du gar nicht sehen. Auch sehr hübsch. Ich fange jetzt trotzdem an und du musst es dir vorstellen. Ja. Es ist ein Cover. Das hat einen Teil, hier könnt ihr es vielleicht ein bisschen erkennen, einen Ausschnitt aus der Stupacher Madonna von Matthias Grünewald. Und das ist das Cover von Ulrich Hüdenauers erstem Roman, der heißt Abseits. Aha. Und da kommen jetzt sehr interessante Dinge zusammen, ist bei Berenberg erschienen. Und Ulrich Rüdenauer kenne ich schon wirklich eine ganze Weile und schätze den wahnsinnig für sein Schreiben im Feuilleton, für seine Radio-Features, die er macht. Also wirklich so ein Mensch, wo ich irgendwie immer, wenn der ein Buch lobt, also wir haben den ja auch häufig im Ocelot irgendwie getroffen, wenn er Bücher besorgt hat oder sonst was. Wenn der so ein Buch lobt, dann weiß ich ganz genau, das lohnt sich da auf jeden Fall hinzugucken. Und der hat jetzt seinen Debütroman geschrieben und es hat mich so völlig überraschend, ist mir das sozusagen in der Berenberg-Vorschau entgegengeflattert und ich dachte so, what? Und es war mir ganz klar, dass ich das lesen will. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es in Abseits geht. Es ist eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der ist vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Er lernt gerade lesen. Er ist in Süddeutschland. Zu Hause kann man eigentlich nicht sagen. Es ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also irgendwann in den 50er Jahren. Und er ist da eigentlich nicht so richtig zu Hause, weil er lebt nur dort bei Menschen, zu denen er sich nicht gehörig fühlt. Er lebt auf dem Hof seines Onkels und seiner Tante zusammen mit 2 Cousinen und 2 Cousins, die er seine Nichtgeschwister nennt. Er ist da irgendwie hin verfrachtet worden, so fühlt er sich. Er fühlt sich denen auch so ein bisschen aufgeheizt und sein großes inneres Drama, muss ich fast sagen, ist, dass er sich einfach nicht dazugehörig fühlt, aber er weiß auch nicht, zu wem er überhaupt gehört. Also es gibt keinen Vater, es gibt keine Mutter, man redet nicht mit ihm darüber, er fühlt sich eben anders und er fühlt sich vor allem auch nicht willkommen so richtig in dieser Familie. Es ist ein karges Leben, es ist irgendwie die Spuren des Kriegs sind noch überall zu spüren, es ist ein ganz hartes Bauernalltagsleben, es ist eine Schule, zu der er sich aufraffen muss, weil er auch da ein Außenseiter ist, weil es auch dort den Pfarrer gibt, der im Religionsunterricht immer noch prügelt und die Gottesfurcht irgendwie in die Kinder reindreschen will. Und er ist also nirgends so richtig zu Hause. Er fühlt sich in dem Haus nicht wohl. Mit der Tante kommt er nicht gut zurecht. Auch mit diesen Cousins und Cousinen nicht gut. Das Einzige, wo er so ein bisschen Frieden findet, ist so wirklich in der Natur. Ist ein ganz empfindsamer Junge, der wirklich so einen Frieden findet, wenn er so in die Natur geht, dann schnappt er sich, wenn er mal nicht zum Arbeiten im Stall abkommandiert ist, schnappt er sich irgendwie seine Fibel und geht damit auf die Wiese und beobachtet, was da fliegt und flattert und kreucht, sammelt schöne Steine und über allem schwebt eben immer wieder die Frage, wo kommt er eigentlich her, was ist eigentlich mit seinen Eltern, warum wird darüber auch nicht gesprochen? Es gibt einzig 2 Menschen, die zart zu ihm sind oder die irgendwie sowas Warmes und Weiches in seine Kindheit tragen. Das ist eine Nachbarin, die immer mal wieder kommt und nett zu ihm redet, aber auch immer wieder verschwindet, die fast so ein bisschen was Ätherisches hat. Und es ist der Großvater, der hin und wieder kommt, der ihn eben auch so ein bisschen den anderen vorzieht, wo auch ganz klar wird, der mag ihn sehr, der hat irgendwie ein großes Interesse, dass es ihm gut geht, aber auch er schweigt sich aus und es werden eben Fragen nicht gestellt, die ihm wahnsinnig unter den Nägeln brennen, nämlich was ist mit seiner Mutter, was ist mit seinem Vater? Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man sich das beim Lesen, und es sind wirklich nur 190 Seiten, dieses Buch wirklich selber erschließen muss. Es gibt da so ein paar Fährten, die Ulrich Rüdenauer legt, weil dieser junge Richard heißt der auch wahnsinnig neugierig ist und wahnsinnig interessiert und der nutzt auch manchmal so Gelegenheiten, um irgendwie, wenn das Haus mal leer ist und alle endlich irgendwie beschäftigt, dann geht er auch mal in das Zimmer von Onkel und Tante und versucht da irgendwie rauszufinden, ob es nicht also er hat das Gefühl, es gibt irgendein Geheimnis, was er aufdröseln muss, was er entschlüsseln muss. Und wühlt sich da so ein bisschen durch Fotokisten und findet auch Zeitungsartikel. Und man kann sich dann sehr gut eine sehr dramatische Geschichte zusammenreimen, die ich jetzt allerdings nicht erzählen will, weil die beim Lesen wirklich wie so ein sich zuschnürendes, unglaubliches, also es muss man sich selber erarbeiten, also oder selber erlesen,
finde ich. Aber das ist auch das, was so ein bisschen den Drive der Geschichte dann erzeugt, dass man die ganze Zeit, also fast schon wie so eine Krimi-Handlung, dass man wissen will, was ist jetzt mit den Eltern?
Ja, oder? Wobei mir das eigentlich zu hart ist in diesem, also man will schon wissen, was ist mit den Eltern, man will, also man ahnt dann auch viel, man ahnt dann auch mehr als der Junge, der sich mit seinen 7, 8, 9 Jahren, was er da hat, viele Sachen gar nicht erklären kann, die er in Wortfetzen mitbekommt, weil er irgendwie mit jemandem spricht, der einen Werkzeugladen besitzt. Ein Herr Adler heißt der, glaube ich, bei dem er sich sehr wohl fühlt. Einer der wenigen, vor denen er auch keine Angst hat. Und jemand, der im Vergleich zur Nachbarin und zum Großvater eben auch beständig irgendwie da ist. Jemand, den er aufsuchen kann. Und da gibt es Gespräche, die führen, die der Herr Adler mit diesem Richard führt. Und der Richard kann das gar nicht verstehen. Aber wir Leserinnen, wir puzzeln uns das zusammen und wissen natürlich irgendwie viel, viel mehr als dieser kleine Junge und verstehen viel mehr, was da für eine Dramatik hinter der Geschichte steckt, die er so erzählt. Aber weshalb man das Buch liest, ist nicht dieser krimiartige Plot. Natürlich will man das rausfinden. Aber was Ulrich Rüdenauer macht, ist, der hat eine unfassbar schöne, geschliffene, zarte, ruhige Sprache, um dieses karge, düstere, kleine, traurige Jungenleben zu erzählen. Also das ist so gut ausbalanciert, das ist so gekonnt ins Verhältnis gesetzt, dass man überhaupt nicht aufhören will zu lesen, weil man einfach auch in dieser Sprache bleiben will. Ich habe ganz oft gedacht, dass das so ein Roman ist, an dem man schreiben lernen kann. Weil wow. Weil ich wirklich finde, da ist kein Satz zu viel, da sind, es ist total gut durchgeplottet, also es passieren auch Dinge, man folgt diesem Alltag, passieren irgendwie Unfälle auf diesem Bauernhof, es passieren Dorffeste, also man geht eigentlich nur so durch ein Jahr, glaube ich, mit diesem Richard und trotzdem ist es gut aufgeteilt, so dass es soghaft, man bleibt an dieser Geschichte schon dran, aber mein Hauptgrund, da sein zu wollen, obwohl es ja eine traurige Geschichte ist und dieser Junge einem wahnsinnig leid tut und einem auch so das Ende so ein bisschen wirklich das Herz bricht, möchte ich sagen, ist einfach, dass Ulrich Rüdenauer über so eine unglaubliche Sprachmagie verfügt, die man wahrscheinlich nur hat, wenn man lange, lange gute Bücher gelesen hat und sehr, sehr gut an seinem eigenen Text gefeilt hat. Und das ist in Abseits auf jeden Fall passiert. Der kleine Richard, der im Abseits steht, es gibt noch eine Parallele zum Fußball, die ich jetzt auch nicht erzählen will, die diesen Titel aber sozusagen auch nochmal doppelt auflädt. Also ein ganz, ganz schmales, großartiges, wertvolles Bändchen. So würde ich das sagen.
Und aber das ist aus der Perspektive dieses Jungen erzählt oder auktorialer Erzähler? Weil wenn das aus der Perspektive des Kindes erzählt ist, dann ist es ja oft auch so ein bisschen eine naive und einfache Sprache, oder?
Das ist gut, dass du das fragst, weil das ist nämlich das, was ich eigentlich die ganze Zeit nicht richtig begreifen konnte. Es erzählt ein Autor diese Geschichte, also schon jemand, der diese Geschichte erzählt bekommen hat. Ja. Und dieser Erzähler erzählt auch, dass dieser Richard, der damals das Kind war, ihm diese Geschichte viele Jahre später selber erzählt hat. Und er macht dann was ziemlich Tolles, der Ulrich Rüdenauer. Der lässt nämlich diesen Erzähler einerseits sehr, sehr tief, ganz nah bei diesem Richard sein. Also ganz, es ist nicht der Richard, der erzählt, aber er ist schon, als würde er so ein bisschen ganz nah auf seiner Schulter sitzen sozusagen. Und dann macht der Erzähler aber ganz, ganz ab und zu, in minimalsten Dosen, bricht er sozusagen das komplette Zeitgefüge auf, indem er auch so sagt, also man vergisst dann schon wieder, dass das kein übergeordneter Erzähler ist, der alles weiß, weil er dann so sagt, das hat mir der Richard gar nicht erzählt, das stelle ich mir jetzt aber so oder so oder so vor, ja, wie das gewesen sein könnte. Und das hat so eine ganz, ganz tolle Wucht in diesem Effekt, den es dann plötzlich beim Lesen hat. Also das habe ich total gemocht, genau. Das ein ganz, ganz kluger, schöner Kniff, finde ich. Aber er legt dem Richard eben auch nichts in den Mund, was der Richard nicht versteht. Also er gibt es ziemlich deutlich wieder, wo da auch die Grenzen sind von dem, was sich so ein 8-jähriger Junge, der schöne Steine sammelt, die sich in die Hand schmiegen, weil er die als wertvoll empfindet und weil er darin Trost findet. Also was der eben wissen und verstehen kann. Und erzählt aber trotzdem einfach auch eine wahnsinnig harte nachkriegsdeutsche Geschichte, so würde ich es, glaube ich, sagen. Ja.
Also ich kenne Ulrich Rüdenauer auch als einen also feingeistigen und zarten also Radiojournalisten. Also der macht da so große Features auch und ich glaube, er hat auch schon mal eine lange Nacht gemacht im Deutschlandfunk und sowas. Also eher so Langstrecke und auch die Literaturkritiken, die er macht, das ist immer sehr elegant, also wie du das auch schon erzählt hast. Erzählt, geschrieben, das bricht er ja dann auch selbst ein. Wie, was denkst du denn, warum der jetzt erst, der ist ja auch schon ein bisschen älteres Semester.
Oh. 71 geboren steht hinten.
Genau. Also was denkst du denn, warum er jetzt mit seinem Debütroman kommt? Oder erklärt sich dir das irgendwie oder wird es im Buch irgendwie deutlich oder ist das einfach, jetzt hat er gerade die Zeit gehabt und es, also weißt du da mehr dazu?
Nee, also ich weiß nichts offiziell dazu, was ich jetzt hier wiedergeben würde, aber was ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist wirklich so ein sehr, der Text ist rund, weißt du, der ist richtig, richtig, der ist ganz, ganz rund, der ist ganz intensiv und eckig und kantig natürlich in dem Bitteren, was er erzählt, in dem Schmerzhaften, was er auch erzählt und es ist keine leichte, lustige Geschichte, aber die Sprachmacht, mit der er das im Prinzip so verbunden hat zu einer runden Geschichte, das wirkt so ein bisschen, es gibt ja diese Bücher, wo man nichts in Frage, also ich stelle da nichts in Frage, ich lese dann die Sprache, ich verstehe dann den Ton, ich höre, worum es geht, also ich sehe das dann, das mit dem älteren Semester, da hast du dir jetzt hier keine Freundinnen
das und keine Freunde. Also ich dachte, das wäre so ein höflicher Ausdruck für halt nicht mehr 20. So, aber
genau. Der Ulrich Rüdenauer ist halt nicht mehr 20.
Ja.
Und es wirkt auf mich einfach, als wäre dieser Roman genau zur richtigen Zeit gekommen und als wäre das sozusagen so ein gut ausbalanciertes, ja. Und es dauert wahrscheinlich seine Zeit. Und ich weiß es auch nicht, ich wusste gar nicht, dass er schreiben will. Also er ist auch nie irgendwie in den Laden gekommen und hat gesagt, ja, ich mache jetzt mal noch eine Literaturkritik, aber eigentlich schreibe ich die ganze Zeit an irgendeinem Roman. Sowas erfährt man ja dann manchmal einfach auch nicht. Also ich glaube, dass es nicht sein letztes Buch ist.
Ja, schön, das. Ja, ich meine, wenn man so elegant die Kurzstrecke oder ich meine, wenn man jetzt eine Stunde Feature schreibt, das sind ja auch 30, 40, 50 Seiten, dann kann man, es ist halt vielleicht die Frage, ob man so seine eigene Geschichte dann auch ein bisschen mehr erzählen will, ob man das ist. Dann braucht man vielleicht auch so diesen bestimmten inneren Punkt, den man erreicht, wo man sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich das auch erzählen, ne? Also,
Also Ulrich Rüdenauer ist 1971 geboren und dieser Junge, um den es hier geht, der war 1954 8.
Ja.
So kann man das vielleicht auf jeden Fall so sagen.
Ja.
Das sind die Fakten, an die wir uns halten können.
Ja.
Und es ist ein wunderschönes Buch, was ich wirklich mit, ja, doch feuchten Augen, aber unfassbar gerne gelesen habe. Abseits von Ulrich Rüdenauer beim großartigen Berenberg Verlag erschienen.
Auch ein unabhängiger Verlag.
Now it's yours.
Ich habe auch ein Buch aus einem unabhängigen Verlag jetzt, was ich zugegebenermaßen nicht so auf den ersten Blick so hätte es in der Buchhandlung gesehen, in die Hand genommen hätte, wenn dann mindestens Milena Adam auf dem Cover stehen würde. Und zwar siehst du das so, die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen von Lucie Ricot. Und zwar finde ich diesen Titel so strange. Ich glaube, ich hätte es nicht in die Hand genommen wegen des Titels, weil ich das so ein bisschen albern oder absurd finde, die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Verlagen macht der Matteson-Seitz-Verlag das sehr richtig und schreibt halt konsequent die ÜbersetzerInnen mit aufs Cover. Und ich finde das, ich habe da jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, was das denn eigentlich für einen Effekt hat. Und zwar, ÜbersetzerInnen kommen ja zu Verlagen eigentlich im Großen und Ganzen auf zwei Wegen. Entweder der Verlag hat einen guten ausländischen Text akquiriert und sucht dann jemanden, der es übersetzt. Oder die Übersetzerinnen entdecken in ihren Sprachen, in ihren Übersetzungssprachen extrem gute Texte und suchen dann einen Verlag. Und ich habe das Gefühl oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bestimmte Autorinnen oder Übersetzerinnen, zum Beispiel wie Milena Adam, weiß ich, die hat einen ganz bestimmten Literaturgeschmack. Die mag eine ganz bestimmte Art von Literatur, die mir auch sehr gefällt. hat jetzt zum Beispiel auch Katharina Volk mal übersetzt oder damals Sandra Newman oder sowas. Also so eher so ein bisschen so edgy, schwerere, auch ein bisschen provokantere Texte mag sie. Und jetzt, wenn ich jetzt Milena Adam auf dem Cover sehe, dann denke ich, okay, auch wenn ich diesen Titel irgendwie komisch finde, noch nie irgendwas von dieser Autorin gehört habe, nehme ich das Buch dann vielleicht trotzdem in die Hand, alleine weil ich diese Übersetzerin so gut finde. Und ich finde, jeder Verlag, der nicht die ÜbersetzerInnen aufs Cover schreibt, der verschenkt ja auch diesen Einstieg so. Also man kann ja anhand auch von ÜbersetzerInnen Literaturen entdecken. Und genau, Matheson Seitz macht es sehr gut. Und die Ballade hier habe ich auch gelesen, weil ich auf der Messe in einem Panel war, da ging es um den Prix Premier. Hast du von dem schon mal was gehört?
Nee.
Es ist auch noch nicht so viel. Und zwar, den gibt es auch noch nicht so lange. Den gibt das Institut Français raus. Und der zeichnet immer Romane aus von AutorInnen, die zum ersten Mal vom Französischen ins Deutsche übersetzt wurden. Und genau, und Lucie Ricot ist eine Autorin aus Südfrankreich, die ist so Ende der 80er Jahre geboren, und das ist auch ihr erster Roman, und er wurde auch gleich von Milena Adam entdeckt und ins Deutsche übersetzt. Die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen, darin geht es um Hannah. Hannah wohnt in einer Stadt und ihre Mutter hat einen Hühnerhof, so irgendwo auf dem Land in der südfranzösischen Provinz, und die Mama stirbt, und jetzt muss sich die Hannah um diesen Hühnerhof kümmern. So. Und dann fährt sie dahin, und hatte die Mutter noch einen letzten Wunsch, dass sie den Hahn Theodor noch selbst schlachtet, und dann kann sie halt diesen Hühnerhof abwickeln. Dann hatte Hannah eigentlich den Plan, wieder in die Stadt zurückzugehen und in ihr Leben. So, und dann geht sie alleine auf diesen Hof. Mama ist tot, die war auch eine sehr kantige, raue, eher so kalte Mutter. Gab es kein gutes Verhältnis zwischen den beiden. Und dann ist Hannah da alleine mit 300 Hühnern. Und dann will sie diesen Hahn schlachten und überlegt. Und dann entwickelt sie aber, und es ist so witzig und es ist so gut erzählt, oh mein Gott, wie sie dann so ein ganz spezielles Verhältnis zu diesen Hühnern entwickelt. So, also die beobachtet die den ganzen Tag, und die sieht nach und nach, wie so Charakterzüge in den einzelnen Hühnern. Und ich weiß nicht, hast du mal mit Hühnern zusammengelebt irgendwann in deinem Leben?
Ich habe auch schon mal Hühner geschlachtet, und es hatte auch schon Hühner, die Namen hat. Ich kann das sehr verstehen. Ja.
Okay, dann hast du jetzt, glaube ich, also dann würdest du das, glaube ich, nochmal mit einer ganz anderen Tiefe lesen. Ich habe noch nie mit Hühnern zusammen gewohnt, aber es wird auch durch diesen Roman, wird es sehr deutlich, was es eigentlich bedeutet. Nämlich, dass Hühner ähnlich auch wie andere Tierarten, die haben einen relativ schlechten Leumund bei uns, ne? Die werden ja eher als so ein bisschen so dumme Tiere, die man schnell schlachtet und isst.
Man sagt gesehen, ja auch, ne? Im Gegensatz, ein dummes Huhn.
Ja, genau, im Gegensatz zu meinetwegen zu Hunden oder zu Füchsen oder auch zu Schweinen oder sowas. Ne? Hühner sind, wenn vielleicht, weil die so einen kleinen Kopf haben, sind die vielleicht irgendwie ein kleines Gehirn oder so. Aber die Hannah entdeckt in diesen Hühnern doch Charakter und sowas, und dann schlachtet sie die aber trotzdem und schreibt dann immer so kleine, so Trauerreden auf die Hühner. So zum Beispiel, ja, er war sehr nachdenklich, er hat sich immer von der Gruppe ein bisschen ferngehalten, oder er hatte nur ein Bein, aber konnte trotzdem schnell rennen und sowas. Und es schreibt sie dann immer so auf diese Verpackungen mit drauf. Und damit wird sie schnell zu so einer Art Star auf dem dörflichen Markt, und irgendwie reißen ihr die Leute diese Hähnchen, die sie da verpackt, aus den Händen. Und dann kommt irgendwann so ein findiger Supermarktbesitzer, und er sagt, hey, das könnten wir doch ein bisschen im größeren Stil aufziehen. Und da ist sie am Anfang skeptisch, macht dann aber doch mit. Und dann bauen sie in der Stadt eine größere Hühnerfarm auf. Und dann wird da im großen Stil, werden da halt Hühner produziert, und bekommen dann auch immer diese Biografien. Und irgendwann merkt sie aber, da stimmt was nicht. So, das ist mal so grob die Storyline. Es gibt dann noch ein paar Seitenstränge, so dass sie zum Beispiel einen Freund hat, den sie dann nicht mehr besucht eine ganze Zeit lang, weil sie nur noch Zeit mit den Hühnern verbringen will. Und es gibt die Dorfgemeinschaft, die sie zum Teil sehr, 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 sehr schlimm behandelt. Also sie wird auch angegriffen, es gibt Anschläge, sie erfährt grobe Gewalt und sowas. Und eigentlich kommt man während des Romans immer mehr zu dem Entschluss oder zu der Erkenntnis, dass die Hühner eigentlich die besseren Menschen sind. So, also dass die ein viel klügeres Verhältnis zwischen sich und der Natur haben und sowas. Und dass wir Menschen es verlernt haben, gute Beziehungen aufzubauen, ein sinnstiftendes Leben zu führen, auch gut mit unserer Zeit umzugehen. So. Und die Hühner finden es halt gut, wenn sie da einfach rumpicken können und hin und her laufen. Und die Menschen denken, okay, wir brauchen die ganze Zeit Wachstum und mehr und hier und da. Und Neid und es ist also dann auch auf so einer tieferen Ebene sehr, sehr klug und fast schon philosophisch erzählt und erzeugt auch so eine Kapitalismuskritik, die wirklich sehr witzig ist. Also ich habe die Hannah unglaublich gemocht für ihre Entrücktheit und für ihren Wunsch, auch so ein bisschen aus diesen vorhergesehenen Bahnen auszubrechen und was völlig Irrationales zu machen, nämlich auch so einen Hühnerhof alleine zu leben.
Und ist das jetzt für dich aber so ein bisschen in dieser Tradition von einsame Frau findet ihr Glück mit Tieren, die ja in letzter Zeit in der Literatur eher pelzbesetzt und größer sind? Oder ist es völlig unabhängig davon?
Also sie entwickelt zu einzelnen Tieren auch so ein quasi erotisches Verhältnis. Also sie nimmt auch einen Hahn dann immer mit ins Bett. Und es gibt auch eine Szene, da schreibt sie so, also sie ist Vegetarierin, sie isst diese Hühner nicht. Mhm. Aber sie schlachtet sie und verkauft sie. Also sie weiß auch, okay, die werden trotzdem gegessen, so, ne? Die haben einen Teil ihres Lebens, also sie leben und dann werden sie irgendwann geschlachtet und dann werden sie gegessen. Das ist auch der Zweck dieser Tiere. Mhm. Also dogmatisiert sie auch nicht so. Aber dann gibt's so Szenen, das ist wirklich bizarr witzig, so. Da sagt sie so, ja, ich habe jetzt so 15 Hühner geschlachtet, der und der war auch dabei, weil die haben ja alle Namen. Dann habe ich sie ausbluten lassen und dann habe ich erstmal masturbiert. So, also so diese Gewalt, das Blut, und sie beschreibt auch so den Geruch von nach Metall, geht dann halt ins Erotische rein und sagt so, okay, jetzt muss ich mich erstmal sexuell befriedigen, weil ich jetzt so viel geschlachtet habe. Also sie verstrickt das ineinander und das finde ich total plausibel eigentlich, weil bestimmte Formen der Erotik haben ja auch sowas Blutiges und sowas, also dieses extrem Körperliche und dieses vielleicht auch so dieses Eros und Thanatos, was da so zusammen ist, das macht die total auf eine sehr, sehr witzige Art und Weise. Also ich habe das wahnsinnig gern gelesen, obwohl ich das nie erwartet hätte.
Ist das ein Debütroman?
Ja, also sie hat auch schon so Drehbücher geschrieben und sowas und aber ist auch in Frankreich jetzt noch völlig neu auf dem Markt.
Lucy Rico,
und das mag ich halt auch so an Milena Adam, dass die uns dann immer wieder auch solche Texte entdecken lässt, ne? Und
Gott, das will ich ja nicht sagen, aber ich habe, glaube ich, nächste Folge auch ein Buch von Milena Adam. Aber ich muss erst noch zu Ende lesen. Ich bin schon mittendrin und schon wieder total hooked, aber ich darf nichts erzählen. Die ist wirklich, nicht nur sie, ganz viele Übersetzerinnen sind uns ja immer wieder Quellen für großartige Bücher, die wir entdecken.
Also lasst euch bitte nicht von diesem seltsamen Titel abschrecken, die Ballade von Baco und verkackten Hähnchen, was so eine Mischung ist aus Spätkapitalismus und barocker Textsorte. Es ist wirklich ein sehr witziges, sehr kluges, sehr auch so vollkommen unerwartetes Buch. Also, dass man auf einmal auf so einer Hühnerfarm etwas über die Conditio Humana lernt, hätte ich nicht erwartet, aber es ist tatsächlich so. Genau, also finde ich toll. Ich bin sehr dankbar, dass ich das entdecken durfte.
Es ist ganz cool, wenn Literatur uns immer wieder auch an Orte führt, an die wir eigentlich nicht gehen wollten, oder?
Ja.
Oh Gott, Königin der Überleitung.
Okay, wo wollen wir denn jetzt hin, Maria? Erzähl mal.
Nee, wo wollten wir eigentlich nicht hin? Oh. Ich habe gelesen, und ich halte es in die Kamera, du kannst es leider nicht sehen, Die Schwarzgeherin von Regina Denk. Und das ist auch ein ziemlich interessanter Fund gewesen, den ich da gemacht habe. Ich glaube, es ist lange nicht mehr so ein Geheimtipp wie das, was du gerade hattest. Aber es ist eine Geschichte, wo ich mich so ein bisschen auch wundere, wie gerne ich in dieser Düsternis gewesen bin und in dieser archaischen Welt. Die Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts in Tirol. Da steht eine schwangere, ziemlich ärmliche, abgehärmte Bauersfrau in ihrer Küche. Und es kommt ein Fremder in dieses Tal. In dieses Tal, was sozusagen den Zugang nach Italien so ein bisschen abschottet. Und der setzt sich dahin und während sie das Abendessen vorbereitet und irgendwie an ihrer urigen Küche anfängt, irgendwie so ein relativ bodenständiges Mahl zu bereiten, setzt er sich einfach so hin und die fängt an zu erzählen. Und sie erzählt ihm die Geschichte der Schwarzgeherin, die den Titel gegeben hat sozusagen. Und die Schwarzgeherin, das war eine Frau, Therese Lachermeier hieß die. Und die ist in diesem Tal geboren, ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die gehörte zu einem es gab mehr oder weniger so zwei reichere Bauersfamilien in diesem Dorf. Das muss ein wahnsinnig kleines wirklich Dorf in den Alpen sein, lass da vielleicht 50 Seelen wohnen. Das ist auch ungefähr so die Sprache, in der sich der Roman bewegt. Und diese zwei Bauersfamilien waren aber so ein bisschen besser situiert, denen ging es relativ gut. Und zu dieser einen gehörte eben diese Therese. Und diese Therese ist aufgewachsen, ihre Mutter kam aus dem Italienischen, so heißt es. Und es war auch so ein bisschen klar, dass zwischen der Mutter und dem Vater doch so eine relativ ungewöhnliche für diese Zeit und auch für diesen Ort Liebesgeschichte sozusagen vorlag. Aber die Mutter hat so ziemlich alle Geschwister von Therese beerdigt. Entweder sind sie totgeboren oder früh gestorben. Und ist dann irgendwann bei der so und so vielten Geburt eben auch gestorben, wie das eben auch damals ja gar nicht unüblich war. Und die Therese ist also mit 9 Jahren sozusagen mit dem Vater allein auf diesem Hof geblieben und auch so ein bisschen ohne jede Wärme und ohne jeden Schutz, weil der Vater war sicherlich kein ganz schlechter, aber dieses ganze Dorf war unfassbar patriarchal organisiert. Also der Herrgott war die wichtigste Instanz und der hat im Zweifel gerne gerichtet und das ganze Dorf wollte auch immer verhindern, dass irgendwas passiert und Fremde wurden nicht gern gesehen und die Kirche spielte so mehr oder weniger die größte Rolle und man hat so ein bisschen so ein Gefühl für die Beengtheit und die Beklemmung. Und es war dann relativ ausgemacht, dass der beste Jugendfreund von dieser Therese, den sie wirklich auch mochte, der Leopold, guter Typ, vom anderen Hof, von denen die nämlich auch so ein bisschen besser situiert waren, dass die sich mal heiraten. Und diese Therese ist dann rangewachsen und fand den aber bei aller Freundschaft doch total langweilig. Und die hat gesagt, ich kann ihn doch auf gar keinen Fall heiraten. Das ist doch nicht so, wie das Leben sein soll. Man kann doch jetzt nicht einfach seinen besten Freund heiraten, nur weil man dann die Höfe zusammenlegen kann und es irgendwie alles ganz, ganz harmonisch und schön ist.
Du würdest mich auch
nicht. Wie bitte?
Was sagst du? Nix, ich habe was Unqualifiziertes gesagt. Über unsere Heirat.
Ach so, ja, genau.
Genau.
Ja, danke, Ludwig. Zumindest hat die so einen wahnsinnig eigenen Kopf und es ist sie eckt damit auch überall an und die ganzen Frauen im Dorf sind natürlich wahnsinnig neidisch auf sie und sehen ihr das auch wahnsinnig, sehen ihr das so an der Nasenspitze an, dass sie eben denkt, sie ist was Besseres, der ganze Kram und so weiter und so fort. Und sie setzt sich da aber einfach durch und dann verliebt sie sich natürlich in irgendeinen Fremden, der in dieses Tal kommt. Und der aber wahnsinnig undurchsichtig ist und relativ zwielichtig, ehrlich gesagt auch. Also man weiß beim Lesen lange nicht, ist dieser Xaver, in den sie sich da verschießt, ist das ein guter oder ist das eigentlich echt ein Arschloch? Aber es ist völlig egal, weil ihre Gefühle sind ja einfach wichtiger und sie verliebt sich auf jeden Fall in den. Und dann verschwindet der, was auch nicht zuletzt irgendwie damit zu tun hat, dass das Dorf unfassbar gegen ihn agitiert, weil sie ihn der Wilderei bezichtigen und so weiter und so fort. Zumindest entscheidet sich die Therese dann, dass sie weg muss. Aber sie kann auch nicht so richtig weg, weil wo soll sie auch hin? Und dann geht sie sozusagen in die Hochalpen, in so eine Hütte, wirklich völligst abgelegen und zieht dort ihr uneheliches Kind groß. Das ist sozusagen der Strang, der wahnsinnig plotgetrieben von Regina Denk erzählt wird und in einer ganz, ganz tollen Sprache. Genau, das Kind von dem Xaver, die entscheidet sich also wirklich, die Dorfgemeinschaft zu verlassen, die natürlich auch hart und archaisch und beäugend und anstrengend ist, aber die natürlich auch irgendwie so einen gewissen Schutz bietet und geht halt wirklich mitten in die Wildnis. Und da kommt dann dieser Schwarzgeherin-Name her, das steht eigentlich auch so ein bisschen fürs Wildern. Ne, wenn du schwarz gehst, dann schießt du halt verbotenerweise dir dein Mittagessen selbst. Und es ist natürlich alles streng geregelt und das darfst du natürlich auf gar keinen Fall machen. Und der Therese ist das aber so ein bisschen egal. Die lebt davon, was sozusagen am Berg wächst, was sie selber anbauen kann. Dann kann die einfach auch gut schießen, versorgt sich selber. Die kennt sich wahnsinnig gut mit Kräutern aus und mit, eigentlich könnte man sagen, so einer Heilkunst. Und wird dann immer mal wieder über die Jahre, ihre Tochter wird groß und wächst heran, wird dann immer mal wieder von den DorfbewohnerInnen gerufen, wenn es wirklich richtig hart kommt. Also wenn die nicht weiter wissen, wenn Frauen im Kindbett zu sterben drohen, wenn irgendwelche Männer das Fieber kriegen, dann wird die Schwarzgeherin vom Berg gerufen, was im Prinzip auch einen stundenlangen Marsch da hoch ist, die runterzuholen, dann kommt die da runter. Und wenn sie helfen kann, hilft sie. Und wenn nicht, dann kann man aber wissen, dass sie auf jeden Fall sich damit wahnsinnig angreifbar macht, weil wenn sie nicht hilft, wird sie auf jeden Fall vorgeworfen, selbst wenn sie nicht helfen könnte. So. Und die Maria, die Tochter, die da sozusagen groß wird und heranwächst, in dieser absoluten Freiheit aufwächst, mit dieser unfassbar starken Mutterfigur, die macht dann das, was alle guten Töchter machen, die rebelliert nämlich und die würde gerne ins Dorf zurück, weil da ist es doch viel schöner. Und die sehnt sich nach dieser Dorfgemeinschaft, die hat sich da in irgendeinem, ich sage jetzt nicht wer, das muss man alles selber lesen, aber hat sich natürlich in einen jungen Schönling verliebt und möchte da gerne irgendwie jetzt Teil dieser Dorfgemeinschaft sein und ist eigentlich völlig frustriert über ihre autarke, unabhängige, eigensinnige Mutter, die von allen nur angegiftet wird und die eben auch zurückgiftet und die sich einfach da nicht einfügen will. Und Regina Denk schafft es, das über 400 Seiten zu erzählen. Und es ist ganz, ganz großartig komponiert, weil es nämlich in der Zeit immer ganz toll springt, weil es unfassbar, also krasse Cliffhanger in den einzelnen Kapiteln hatte. Ich konnte wirklich überhaupt nicht aufhören zu lesen, weil sie das so geschickt gebaut hat, dass immer, wenn ich gedacht habe, nach dem Kapitel höre ich auf, muss ich auf jeden Fall noch ein anderes lesen. Dann hat sie eine ganz tolle, erdige, süffige, harte und dann auch wieder ganz karge Sprache, also mit so einem, ich weiß gar nicht, was es ist, so einem österreichischen Dialekt, der aber total gut in diese Geschichte passt und der so ein bisschen diese Stimmung vermittelt. Und das Lustige ist, es hat mich dann total erinnert an Anna Wimschneiders Buch. Ich weiß nicht, das habe ich damals vor 100 Jahren von meiner Großmutter übermittelt gekriegt, vererbt bekommen. Die hat diese Herbstmilchgeschichte geschrieben, ich weiß gar nicht wann. Und das ist auch so eine Bauersgeschichte, so eine ganz karge, schreckliche Schwiegermutter, ganz schlimme, geistig auch wahnsinnig enge Gemeinschaft, in der so eine junge, empfindsame, kluge Frau eigentlich nur versucht zu überleben in so patriarchalen Strukturen. Und das hat mich dann überhaupt nicht gewundert, dass das auf Regina Denks sozusagen Empfehlungskarte auch aufgetaucht ist. Weil ich habe gedacht, das ist genau der Sound und diese Bücher, die sozusagen in dieser Zeit verortet sind. Und was Regina Denk dann aber eben auch noch schafft, ist, dass sie es unfassbar modern macht, weil trotz der Sprache und trotz des Settings vermittelt sie die kompletten Gräueln des Patriarchats und der Männer bestimmen über Frauen und dann kommt noch irgendeine Göttlichkeit dazu, die das alles legitimiert. Und es gibt zum Beispiel, vielleicht ist das einfach mal so eine Stelle, die lese ich vielleicht als Beispiel mal vor, die ist auch wahnsinnig kurz. Da sagt eine biestige Nachbarin zu dieser Therese: Lass es dir sagen, Lachermeierin, so geht es uns allen, uns Weibern. Eine jede hat ihr Packerl zu tragen und bei den wenigsten ist es ein leichtes. Eine jede muss sich fügen in dieses Leben, weil ihr gar nichts anderes übrig bleibt, weil es einem die Mutter schon beibringt, dass man heiratet und Kinder kriegt und folgt, damit man dazugehört, damit die Kinder dazugehören. Dass man gehorcht und dass man still ist, dass man wegschaut, wenn der Mann sich nicht benehmen kann und dass er da bleibt, selbst wenn er einen haut. Du bist nicht die Einzige, die gern frei wäre, Therese. Aber es kann nicht einfach eine jede davonlaufen. Die meisten, die müssen bleiben und es aushalten. Die meisten sind erst frei, wenn es vorbei ist. Und man hat sofort irgendwie, es ist genau, man ufft und denkt so, boah. Und dass sie das aber schafft, dass man da über 400 Seiten wirklich mit dieser Therese bangt und weint und auch an diesen Ungerechtigkeiten, also fast in die Seiten beißt, weil die uns wirklich auch den Protagonistinnen und uns Leserinnen da ganz, ganz wenig erspart. Und trotzdem schafft sie es, dass man so staunt und denkt, man hat selten so eine freie Frau gesehen und so eine mutige Frau. Und diese Naturbeschreibungen, die sind wirklich atemberaubend schön und ganz, ganz toll komponiert. Man ahnt am Ende, bis zum Schluss habe ich nicht geahnt, wer in dieser Küche sitzt und wer diese schwangere Bäuerin ist, die diese Geschichte erzählt. So viel nur mal dazu.
Also würdest du trotz aller patriarchaler Gewalt, die da beschrieben wird, es als ein feministisches Buch beschreiben?
Ich finde, es ist zutiefst feministisch. Ja. Also es ist alles, was an diesem Buch beschrieben wird, an patriarchaler Gewalt, dient nicht dazu, das zu legitimieren. Es ist eher wie so ein Zeugnis ablegen von einer Zeit, die unfassbar hart und harsch und karg ist. Hier, Malefiz schreibt gerade, erinnert mich an Mein Herz ist eine Krähe von Lina Nordqvist. Das habe ich auch gelesen, das habe ich auch total gemocht. Und ich finde, genau in die Richtung geht es auch. Jetzt hat aber es bei den Jungen das erschienen, ja.
Ich nehme wahr, dass du einen ganz schön rauen Herbst hast. Also schon Ulrich Rüdenauer hatte geschrieben, einen Protagonisten, der unter sehr harten, vielleicht auch emotional kalten Verhältnissen aufwächst. Und jetzt auch das.
Ich hatte wenig zu lachen mit diesen Büchern, aber ich war so, so gerne darin. Und es war auch so lustig, weil das, was bei Ulrich Rüdenauer so diese Sprache ausgemacht hat, die so schön war, da habe ich bei Regina Denk halt immer wieder gedacht, wie toll ist das komponiert, wie überraschend sind diese Wendungen. Und vor allem, das ist wirklich so ein Buch, das schreit, und ich will das Klischee gar nicht bemühen, aber ich muss es einfach tun, es schreit wirklich nach einer dicken Decke, einem Wochenende auf der Couch, einem Tee am besten mit rum, wenn ihr könnt, und einfach nicht mehr aus diesem Buch auftauchen wollen. Also das ist so ein Buch, was das ganz gut ermöglicht, finde ich. Und man erfährt viel dabei, nicht zuletzt über sich selbst. So, Die Schwarzgeherin von Regina Denk bei Drömer. Nichts Übersetztes. Nun du.
Es bleibt düster.
Gott sei Dank.
Jetzt wird es wirklich Herbst hier im Blau-Schwarz Berlin. Und zwar Martin Peichel hat es gelesen. Es sind nur wir. Das ist im österreichischen Heimon Verlag erschienen. Und Martin Peichel ist auch Österreicher. Ich habe es auf der Messe gelernt, ich darf nicht Ösi sagen. Das mögen die Österreicher.
Ja, dann machen wir das auch nicht.
Ich sage nicht, dass Martin Peichel ein Ösi ist. Es sind nur wir. Und zwar, ich würde sagen, das ist ein Novemberbuch. Und zwar, warum? Da geht es gar nicht, wie er heißt. Er hat gar keinen Namen. Also die Hauptfigur ist ein Mann, so Anfang 40. Und der beobachtet in der Einstiegsszene einen Fuchs, der in ein Haus läuft. So, und dann erfährt man so nach und nach, aha, das ist das Haus von Mascha. Mascha ist eine Prepperin, die dieser Erzähler irgendwann kennenlernt. Und diese Mascha hat einen Bunker vorbereitet für den nahenden Weltuntergang. Und das erfährt man so nach und nach. Und das, was Martin Peichel macht, ist, er erzählt praktisch nicht eine lineare Geschichte, dass man sagt, ja, das ist der Anfang, das ist das Ende. Sondern es ist, ich würde sagen, es ist eher so ein bisschen zirkulär, wie sich so Ringe immer weiter um ein Zentrum legen. Und das Zentrum dieses Romans ist eigentlich ein Ereignis, was ihm ein paar Jahre früher, dieser Hauptfigur, passiert ist. Da war er noch Informatiklehrer in einer Schule und hatte einen Schüler, der auch ein bisschen besonders war, zu dem auch ein besonderes Verhältnis entwickelt hat, den er vielleicht ein bisschen auch geschützt hat, weil er sich gegenüber seinen Mitschülern nicht in der Art und Weise wehren konnte, wie er das vielleicht gewollt hätte. Und dieser Schüler springt mitten in seinem Informatikunterricht plötzlich aus dem Fenster. Genau, und stirbt daran so. Und das ist was in dieser Hauptfigur, also alles sozusagen umstößt. Er geht dann erstmal, meldet sich krank und geht in Therapie und sowas. Und er geht dann auch nicht mehr zurück an die Schule, sowas, sondern das ist praktisch so wie der Knackpunkt, der Bruch, die Bruchkante seines Lebens. Es gibt so immer so, an einer Stelle schreibt er das aus, es gibt einen davor und einen danach. Mhm. Und man steigt in die Handlung aber erst viel später ein und erfährt es dann erst so nach und nach, dass das halt passiert ist. Und erfährt dann immer mehr auch über diese Hauptfigur. Und das ist so einer, der dann Computerspiele programmiert oder beziehungsweise so Glitches aus Computerspielen herausprogrammiert. Weißt du, was Glitches sind?
Natürlich nicht, ich habe doch keine Ahnung.
Also das sind so Fehler in Computerspielen. Und in dem Fall ist es so, da gibt's so Vögel, die durch Berge durchfliegen und sich in Häusern sammeln, bis das Haus voll ist und sowas. Und er soll praktisch diese Fehler rausrechnen. Das ist so sein Job jetzt, sein neuer. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Metapher, weil es geht so um Vögel und Tiere, die dieses atypisch verhalten. Und dann geht's auch noch, dann hat er irgendwie relativ viele Affären. Also der geht dann mit der Mutter dieses Schülers, irgendwie trifft er sich immer in leeren Wohnungen und schläft mit denen und dann hat er auch eine Ex-Freundin.
Eine Ex-Freundin.
Genau, Sophia heißt die, an die denkt er auch, mit der hat er aber irgendwie keine so richtig gute Beziehung gehabt. Oder es war so eine Beziehung, in der sie es nicht geschafft haben, so richtig Nähe miteinander zu erzeugen. Und dann hat er auch noch einen Freund, der ist Arzt, mit dem trifft er sich immer in der Kneipe und redet so über sein Leben und sowas. Und so, das ist so das Grundsetting und das erfährt man so nach und nach. Und über diesem allen, über dieser Geschichte schwebt ein Mond, der immer näher kommt. Also
Nein.
Man weiß, ja.
Das gibt's ja gar nicht. Na gut, okay.
Kommt das bei dir auch gleich noch?
Ja, aber da reden wir später drüber. Ein okay. Mond, der immer näher kommt?
Ja, also es ist eine kosmische Störung und die bringt halt auch alles ein bisschen durcheinander. Deswegen verhalten sich auch die Tiere so komisch. Nicht nur in dem Computerspiel, sondern auch in der realen Welt. Und
deswegen geht der Fuchs ins Haus.
Ja, genau. Und er wird immer zutraulicher. Und es gibt auch eine Stelle, das fand ich total schön, wenn ein Mensch einen Fuchs sieht, dann deswegen, weil der Fuchs es will.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Super, wir müssen sehr, sehr viele so schöne Sätze drin. Und genau, und diese Hauptfigur, die weiß, okay, das geht mit der Erde zu ändern. Und was macht er? Er entwickelt so eine Faszination für alles, was verschwindet und fängt dann auch an, so ein Wörterbuch der Verluste zu schreiben. Das hat mich natürlich an Judith Schalansky erinnert und sowas. Also alles, was wir verlieren, was es nicht mehr gibt, von sowas wie den Faden verlieren, bis Erinnerung verlieren. Seine Mutter hat dann Demenz, also es ist sehr, sehr in der Motivstruktur sehr, sehr vielschichtig gebaut. Und über allen droht halt so dieser Mond oder diese kosmische Zerstörung der Welt eigentlich. Aber es wird nicht genau erzählt, wann und wie das passiert und ob das jetzt wirklich eigentlich nur seine Weltwahrnehmung ist. Also ob dieser Mond, dass die Welt untergeht, eigentlich so wie eine Metapher ist dafür, dass er sich selbst nicht mehr so einen richtigen Halt im Leben geben kann, weil dieser Schüler ist aus dem Fenster gesprungen, seine Freundin Sophia hat ihn verlassen und er hat so den Kontakt verloren. oder ob tatsächlich der Mond auf die Erde stürzt. Das wird nicht so richtig klar. Also hast du den Film Melancholia gesehen?
Ja, ich habe gerade so an Lars von Trier gedacht und habe gedacht, wenn der Mond auf die Erde stürzt, passieren merkwürdige Dinge.
Genau, und ich fand den Film sehr gut. Da geht es dann auch ein bisschen Hochzeit, ein paar andere Sachen, aber so diese Stimmung, die in Melancholia erzeugt wird, ich finde, die erzeugt Martin Peichel auch sehr gut. So, also dieses, was machen wir denn eigentlich, wenn alles seinen Sinn so ein bisschen verliert, weil es ist bald zu Ende. So, ne? Was ist denn dann noch wirklich wichtig und ist eigentlich überhaupt noch irgendwas wichtig oder können wir praktisch auch uns und die letzten Tage damit verbringen, einfach aus dem Fenster zu gucken und die Vögel zu beobachten. So.
Das
also sehr
wahnsinnig.
Ja, auch, ne? Es ist sehr existenzialistisch, es ist sehr melancholisch, es ist so eine ganz ruhige Sprache. Er läuft auch viel so alleine durch die Gegend, er ist sehr philosophisch, ja, dann bringt dann so viele Bezüge auch so zur griechischen Mythologie. Und das ist alles sehr schön und fein gebaut, was mich ein bisschen genervt hat. Er säuft eigentlich die ganze Zeit. Also es gibt kaum eine Szene, in der sich nicht ein Bier aufmacht und mit seinem Freund an der Kneipe sitzt und der Kellnerin auf dem Arsch guckt oder auch mit dieser Mascha.
Könnte das so in Tradition sein von so berühmten anderen Säufern der Literatur?
Ja, aber ich finde, wenn ein Held in einer Geschichte viel trinkt, ja, dann muss das auch dieses Trinken auch wie so eine Art Eskalation erzeugen, also oder so eine Art Absturz. Aber er trinkt irgendwie so ein literarischer Pegelsäufer irgendwie. Er hält die ganze Zeit so sein Level, ohne dass er abstürzt. Aber ich finde dann, wenn man dann dieses Trinken die ganze Zeit so erzählt, natürlich bekommt man dann selber die ganze Lust zu trinken, aber auch, das fügt dieser Geschichte eigentlich nichts Substanzielles hinzu. Es ist einfach nur Text, der entsteht, ohne irgendwas zu erzeugen. Und das hat mich dann leider, muss ich sagen, also dieser Teil der Geschichte hat mich so ein bisschen gelangweilt, weil immer nur wieder zu lesen, ja, und dann machte er sich noch ein Bier auf und noch ein Bier auf und noch ein Bier auf und dann trank er mit ihr die ganze Flasche Schnaps leer. Soll er machen, das ist aber, das hätte ich, glaube ich,
nicht voran,
ja, so. Also ich hätte das als Lektor, glaube ich, eher ein bisschen rausgerechnet oder gesagt, naja, dann mach doch was mit seinem Alkoholkonsum, so dass das ihn wirklich auch zerstört oder in wirklich ärgere Drängnis bringt, sowas. Und das Gleiche ist, was mich dann auch ein bisschen gestört hat, ist, dass er sehr, sehr viel mit Frauen schläft die ganze Zeit und dass das praktisch wie schon so, dass Frauen auch oft auf das degradiert werden, was sie halt körperlich ihm bringen können. So, und da denke ich mir so, dass ein Anfang 40-jähriger, melancholischer, halbdepressiver, weißer Mann sich besäuft und die ganze Zeit sich durch die Gegend vögelt. Es passt zu der Figur und alles, ne? Er ist halt so ein Typ. Aber ich fand es dann ab einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen doch zu wenig so. Also diese Mascha, diese Prepperin ist eine sehr interessante Figur, auch seine Ex-Freundin, die Sophia, ist wahnsinnig interessant. Aber irgendwie finde ich, kann man im Jahr 2024, und das ist ja jetzt relativ neu erschienen halt im Heimann Verlag, jetzt erst im September, kann man vielleicht seinen Helden auch ein kleines bisschen mehr oder ein bisschen innovativere Attribute zuschreiben als nur dieses pimmelige Gesaufe, so. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man das so ein bisschen wegblendet, finde ich es trotzdem ein sehr schönes, melancholisches, wirklich ein Novemberbuch, weil es auch so, man hat das Gefühl, die Natur fährt so runter beim Lesen und alles wird stiller, die Vögel hören auf und die Menschen werden weniger und irgendwie als würde man dieses Weltsystem so runterfahren wie so ein Computer oder sowas. Und das fand ich sehr schön. Das passt zu dieser Jahreszeit. So, ich könnte mir das nicht vorstellen, das im Frühling zu lesen. Das ist tatsächlich ein Novemberbuch.
Novemberbuch.
Ja.
Mhm. Okay.
Oh, Sascha Stanisic ist schon wieder.
Ja, der fragt immer, was ist denn hier schon wieder los? Also was ist denn fehlt hier?
Das ist ein Standardsatz, ne?
Ja, aber der ist auch wichtig. Das frage ich mich dann jedes Mal wirklich selber und frage mich, tun wir was Sinnvolles? Ah, das ist eigentlich eine schöne Überleitung.
Aber weißt du, warum? Ich frage mich, warum Sascha immer sich erst so spät draufschaltet.
Der hat einfach was Wichtigeres zu tun.
Ja, was
denn? She's very busy. Ständig auf Lesungen sein, ständig irgendwelche Preise entgegennehmen.
Ja.
Okay, ich versuche jetzt mal ein Buch zu besprechen, was ich eigentlich überhaupt nicht besprechen kann, weil ich es eigentlich wirklich nur in Ansätzen verstanden habe.
Okay, bin ich ja mal gespannt.
Hast du das gerade weggelehnt, weil du es nicht aushalten kannst? Sascha schreibt Termine.
Ich habe das Buch nur zur Seite gelegt.
Ich habe gelesen und ich werde wahrscheinlich noch einmal lesen. Betai Geuzel von Barbara Zehmann. Das ist eine österreichische Autorin. Vielleicht habt ihr schon von der gehört. Die hat vor ein paar Jahren Immer Jan, war ihr Debütroman. Mhm. Und ich liebe dieses Cover. Ich gebe es total zu. Du siehst das Cover jetzt leider nicht, aber Ich bin verliebt in dieses Cover und ich bin verliebt in Barbara Zehmanns Sprache. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Worum es geht, ist leider viel, viel schwieriger. Österreicher versteht man alle nicht, sagt Sascha. Also wenn der das sagt, wow. Nee, ich glaube, ich habe es einfach wirklich, ich versuche jetzt mal zu erzählen, worum es geht. Es geht um Teresa Neges und es fängt an in Venedig. Und Teresa ist dort mit ihrem Freund Josef. Josef ist ein bisschen jünger, Teresa ist 40 ungefähr. Und Teresa hat auf jeden Fall mehrere Probleme. Ich fange mal damit an, dass sie auf jeden Fall in der Gebärmutter so Myome hat. Und das macht ihr berechtigterweise zu schaffen. Und dann hat sie aber auch Probleme, weil sie immer denkt, dass Josef nicht bei ihr bleiben wird. Sie liebt Josef, aber sie hat das Gefühl, sie kann ihn eigentlich nicht halten. Und während sie so durch Venedig schwirrt, dachte ich, boah, das wird bestimmt eine schöne Liebesgeschichte und Venedig ist auch drin, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil vom Prolog. Und dann gehen die beiden nach Wien, wo sie nämlich leben, zurück. Und dann ist dieses ganze Buch eigentlich so ein Bewusstseinsstrom von Teresas Gedanken, die zum Teil völlig übersteigen, was ich zu fassen vermag. Also Josef ist relativ erfolgreicher Architekt für so Künstlerausstellungen. Teresa hat mal Mode studiert, hat es aber geschmissen, ist irgendwie nicht richtig angekommen, nirgends so richtig und hat jetzt seit 3 Tagen wieder einen Job in einem Café, aber eigentlich hat sie keinen Bock, den zu machen und am liebsten geht sie schwimmen, legt sich ganz weit unten auf den Beckenboden vom Schwimmbecken, hält die Luft an und versucht irgendwie so lange wie möglich da unten auszuhalten, bis sie diese Welt sozusagen ausblenden kann. Und eigentlich begleiten wir Teresa nur durch ihren wahnsinnig verrückten Wiener Alltag und können immer gar nicht verstehen, von welcher Straße ist sie jetzt in welche Richtung unterwegs. Und sie nimmt ganz ungefiltert, nee, stimmt nicht, ist nicht ungefiltert, sie filtert alles, was ihr begegnet und dann hören wir das sozusagen in ihrem Rauschen. Und das ist so ein sehr, sehr merkwürdiges, abstraktes Rauschen. Denn Teresas große Liebe, könnte ich fast sagen, oder ihre große Sehnsucht, ist titelgebend Beteigeuze, der Stern im Orion, der demnächst wahrscheinlich zu so einer Supernova wird. Also es kursiert ja schon ewig, dass der irgendwann mal...
Deswegen ist es so kosmopolitisch.
Ja, deswegen. Okay. Absolute Supernova, roter Riese, was auch immer. Und sie ist vernarrt in Beteigeuze. Also sie hat ihr ganzes Zimmer sozusagen... die ganzen Wände zu so einer Art Berechnungsgrundlage gemacht und schwänzt ihre Arbeit im Café, wird fast gefeuert. Irgendwann kommt dann raus, die hat angefangen, ihre Tabletten abzusetzen und das hilft dann ein bisschen beim Lesen zu verstehen und man denkt, man folgt einfach einer Figur, die gerade vielleicht auch wahnsinnig wird. Und dann nimmt es so ein bisschen den Druck raus, dass man dieses Level halten kann, auf dem sie da sozusagen argumentiert und dann folgt man dem. Warum man das aber trotzdem liest, und da kommen wir wieder am Anfang raus, nämlich bei Ulrich Rudenauer, ist diese unfassbar großartige Sprache. Ich habe ganz selten ein Buch gelesen, was so schwer zu erklären ist und wo man auch dem Plot nicht folgen kann, weil ich ja befürchte, es gibt nicht so richtig einen Plot, den man erzählen könnte, aber diese Sprache ist wie so eine Wanne mit Watte, in die man so reinfällt. Und dann berührt die einen überall. Weißt du, was ich meine? Und dann ist man völlig in diese Sprache wie reingefallen. Und das schafft Barbara Zehmann. Und ich hätte diesen Roman auch gelesen, wenn er 3-mal so lang gewesen wäre. Das muss ich vielleicht nochmal sagen. Beteigeuze, und der ist schon gar nicht so dünn. Also der hat 300 Seiten und ist wirklich ein Gedankenstrom von Teresas Alltag, der nicht immer so ganz nachvollziehbar ist, aber so fast so flirrend erzählt, also ganz, die ist nicht greifbar, die ist so eine Mischung aus ganz besonderem Mensch, dem man auch irgendwie besondere Fähigkeiten zutraut, die man einfach nicht versteht und dann aber auch wieder völlig verrückter Persönlichkeit, der man einfach auch nicht folgen kann und einer Person, die aber einen unfassbar interessiert, wenn man liest, wie sie durch diese Welt geht. Beteigeuze von Barbara Zehmann.
Klingt ein bisschen nach Ingmar Bob Bachmann.
Hallo, das ist interessant, dass du das sagst. Das ist also, wirklich interessant.
Erinnert mich so ein bisschen an Malinan.
Ja, da wüsste ich gerne, wie sie das findet als Autorin, wenn man das sozusagen sagen würde. Ich glaube, das könnte sie wahrscheinlich freuen.
Ja, sie macht der Podcast zusammen mit Clemens JZ.
Sage ich jetzt nicht, aber ist ja auch ein Zeichen, ne?
Ja, also ja, ich finde die österreichische Literatur, die traut sich oft ein bisschen mehr als die deutsche. Das hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen. Also diese das ist oft ein bisschen crazier und also nicht so brav wie die deutsche Literatur, also aus Deutschland. Kann man natürlich nicht generalisieren, aber es kommen also Raffaella Edelbauer oder da gibt es ja einige, oder Helena Adler, das sind ja alles so AutorInnen, wo man denkt, wow, ihr seid irgendwie ein bisschen, ihr fahrt irgendwie einen Gang höher, so ein bisschen
unwegsameres Gelände. Ja. Das ist genau, und dieses Experimentelle und sprachlich aber wahnsinnig Souveräne, da habe ich zum Beispiel ziemlich sicher gepokert, dass das auf der Liste für den Buchpreis gewesen wäre, weil es eben, also weil es sprachlich mich wirklich umgehauen hat. Auch wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, den Plot nachzuerzählen, den es nicht gibt, aber lest mal alle Beta-Hücke von Barbara Zehmann und danach fangt ihr ganz viel an zu googeln und anders in den Himmel zu gucken. Hast du noch einen Absacker für uns?
War das jetzt eigentlich gerade dein Absacker?
Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, 3 Minuten.
Ich glaube, das war der längste Absacker in der Geschichte unseres Podcasts, aber es sei dir. Ich mache jetzt aber nicht so lang. Mhm. Obwohl ich das natürlich könnte, über toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz auch einen kleinen Vortrag zu halten. Aber ich versuche es nicht mal kurz zu machen. Der Absager, das ist ja immer eine Empfehlung, ne? Also wo wir so sagen, okay, das sollt ihr auf jeden Fall noch lesen. Und als ich den Titel von Toxische Weiblichkeit das erste Mal gehört hatte, das ist schon lange her, weil ich Sophia Fritz schon eine Weile kenne, da war ich erstmal eher sehr skeptisch, weil ich so gesagt habe, warum muss man denn jetzt auch noch in der Weiblichkeit das Toxische irgendwie suchen? Und als ich das dann aber gelesen habe, fand ich das total einleuchtend, weil sie anhand verschiedener, sagen wir mal so, Typen, wie Frauen erzogen werden können, erzählt sie, wie das diese Erziehung von Frauen ihnen selbst schadet und das Patriarchat eigentlich stärkt. Und zwar gibt es dann zum Beispiel den Typ des guten Mädchens, die Powerfrau, die Mutti, das Opfer oder die Bitch. Und sie macht das in so einer Tradition, auch eher so amerikanische Essay-Tradition, also sie hat es mit diesem starken Ich und zitiert sehr viel, wahnsinnig viel. Es ist total interessant, wen sie da alles so gelesen hat und da aufruft und erklärt eigentlich, wie die Prägungen der Frau, zum Beispiel bei der Powerfrau, dass sie sagt, ja, sie will immer alles schaffen. So, sie will als diese starke Person gelten, die die Familie gut managt, die im Job alles hinkriegt, die ein, glaube ich, reiches Freizeitverhalten hat mit ganz vielen Sachen und sich sozusagen nicht erlaubt, Schwäche zu zeigen oder sowas wie das dazu führt, dass sie erstens ausgenutzt wird im patriarchalen System, aber zweitens sich selbst auch eigentlich fertig macht und überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Oder das gute Mädchen, was einfach erzogen wurde, nicht Nein zu sagen, sondern immer so brav zu sein und sowas. Und diese Typen, ich finde es total plausibel, dass Feminismus auch darüber zu erklären, wo Frauen sich selbst schaden. So. Und ich glaube, es gibt ja jede Saison oder jedes Jahr erscheinen neue Bücher zum Thema Feminismus, die man lesen sollte, die den Diskurs irgendwie ein Stück weiterbringen und hier wichtige neue Impulse setzen. Und ich glaube sehr, dass es in diesem Jahr ist es tatsächlich Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz im Hansa Berlin Verlag erschienen. Also ein Buch, was mein Verständnis davon wieder ein Stück erweitert hat und was ich glaube ich auch in meinem Freundinnenkreis sehr verschenken werde. Und auch nicht nur Frauen, so, weil uns das, sie sagt auch, wir müssen alle daran arbeiten, halt, dass das Patriarchat abgeschafft wird. Und das Buch ist ein Baustein hin zu dieser Abschaffung.
Word.
Amen.
Wir sehen uns an dieser Stelle hoffentlich wieder, wenn wir nebeneinander sitzen können und gemeinsam 68 aufnehmen können. Und ich glaube, das ist am 18.11. der Fall.
18.11.
Ja. Da werden wir gesund und glücklich nebeneinander sitzen und euch in Folge 68 noch viel über tolle, neue, großartige Bücher erzählen. Vielen Dank, dass ihr heute Abend bei uns wart.
Euch sehr. Vielen Dank an Stabi, wo wir diese Folge wieder aufnehmen konnten.
Wir glauben, dass wir den Podcast bis zum Wochenende, am Wochenende kommt er irgendwann zum Nachhören. Danke für alle Besserungswünsche.
Ja, ich wünsche dir auch eine gute Besserung, meine Lieben.
Ja, danke.
Ihr seid hast du noch genug zu lesen zu Hause?
Ja, mehr als das. Ich konnte jetzt gestern und vorgestern auch erstmal gar nicht lesen, aber heute ging es schon wieder und das hat mich sehr froh gemacht und wir schonen uns jetzt alle ein bisschen und dann geht es bestimmt wieder besser. Passt auf euch auf. Tschüss, Ludi.
Tschüss, meine Liebe. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Danke. Bis
bald. Bis bald.
Das war Lauschwitz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.